Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei uns. Ich bin die Gabi, ich arbeite in der KIT Gesamtkommunikation. Bei mir zu Gast heute Michelle Rönnspies. Michelle ist Biologin. Sie hat am KIT vor wenigen Tagen sogar ganz aktuell ihre Promotion abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, Michelle.
Vielen Dank.
Michelle, wie kommt man denn dazu, dass man Biologie studiert und sich dann mit dem Thema Pflanzen beschäftigt, Pflanzenzucht? Das wird unser Thema sein heute. Was ist die molekulare Genschere? Ganz große, schwierige Themen, denen sich die Michelle da verschrieben hat. Michelle, ja, wäre es denn als Biologin nicht viel spannender gewesen, Orang-Utans auf Borneo zu beobachten?
Also für mich gar nicht. Also ich habe mich schon immer mehr für die Pflanzen interessiert. Und bei mir ging das auch über viele Stationen während meines Studiums. Am Anfang habe ich mich in verschiedene Richtungen orientiert und meinen ersten Kontakt mit molekularer Pflanzenbiologie hatte ich dann während meiner Bachelorarbeit. Die habe ich in Dänemark gemacht an der Uni Kopenhagen. Da ging es dann das erste Mal schon so um Sekundärstoffe in Pflanzen und wie man diese Eigenschaften eben auch anwenden kann. Dann habe ich mich entschieden, dass ich mein Masterstudium mehr in der molekularbiologischen Richtung machen will. Dafür hatte ich dann auch nochmal die Uni gewechselt. Und während des Studiums habe ich mich dann immer mehr auf die Pflanzen spezialisiert. Und dann hatte ich ein Forschungspraktikum machen können am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. Da ging es dann erst richtig los, 6 Monate lang. Und im Anschluss wollte ich dann das erste Mal unbedingt mit CRISPR-Cas arbeiten, auch in Pflanzen, weil in der Zeit dann auch viele Publikationen rausgekommen sind, in denen es darum ging, wie man CRISPR-Cas auch für die Verbesserung von Nutzpflanzen in der Pflanzenzüchtung einsetzen kann.
Und dann kamst du ans KIT.
Genau, dann habe ich meine Promotion eben genau in dieser Gruppe machen wollen und habe mich da beworben, weil ich eben genau mit diesem CRISPR-Cas arbeiten wollte. Und zwar, weil man damit eben gezielt DNA verändern kann.
CRISPR-Cas, also da werden wir uns mit Sicherheit noch damit beschäftigen. Unser Thema ist ja heute tatsächlich Pflanzenzucht bis hin zum molekularen Eingriff. Jetzt haben die Menschen ja bestimmt schon ganz, ganz lange Pflanzen gezüchtet und Pflanzen verändert. Wenn ich heute so einen großen, süßen, schönen, fruchtigen Apfel vor mir sehe, da war der ja bestimmt nicht immer so. Gibt es denn irgendwie so etwas wie einen Urapfel, so ein kleines, knorriges, saures Teil oder eine Urtomate?
Also es gibt mit Sicherheit von allem eine Urform und tatsächlich die Pflanzenzucht oder die Kultivierung hat schon vor über 10.000 Jahren begonnen. Damals war es so, dass man eben die Pflanzen nach erwünschten Merkmalen ausgewählt hat, zum Beispiel, weil die besonders schön aussahen oder vielleicht besonders große Früchte hatten und hat dann eben nur diese Pflanzen weiter vermehrt. Und das hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte eben immer weiter gesteigert, wie man diese Pflanzenzucht oder eben Kultivierung vorangebracht hat. Und dann so der nächste größere Schritt war dann so im Laufe des 18., 19. Jahrhunderts, weil man da dann nämlich zum ersten Mal verstanden hat oder zumindest auf die Idee gekommen ist, wie Vererbung vielleicht funktionieren könnte, sodass man eben nicht nur auf diese zufällige Selektion von erwünschten Merkmalen angewiesen ist, sondern eben auch gezielt bestimmte Merkmale weiter vererben kann.
Das heißt, vor vielen tausend Jahren haben die Menschen irgendwann mal bemerkt, eine Tomate schaut besser aus und schmeckt besser als die andere. Und dann hat man eben ganz gezielt genau diese Tomate zur Weiterzucht benutzt. Mhm. Das ist die ganz normale Selektion, die wir kennen.
Genau, das ist die sogenannte Auslese- oder Selektionszüchtung.
Jetzt war das ja wahrscheinlich nicht sehr wissenschaftlich, sondern eher intuitiv, diese Pflanzenzucht. Wann begann man denn, sich wissenschaftlich mit dem Thema Züchten und Verändern von Pflanzen auseinanderzusetzen?
Das begann so im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts und zwar einmal mit Josef Gottlieb Köhlreuther, nach dem ist ja auch unser Institut benannt. Und der hat zum Beispiel herausgefunden durch Kreuzungsexperimente, dass eben nicht nur die väterliche Pflanze das Erbgut weitergibt oder die Eigenschaften der DNA, sondern eben auch die mütterliche Pflanze. Und dass man so neue Eigenschaften in den Tochterpflanzen generieren kann.
Und danach kam dann wahrscheinlich der berühmte, altehrwürdige Georg Mendel.
Und Mendel hat das dann noch weiter verfeinert sozusagen und hat dann auch eben diese Mendelschen Regeln erfunden sozusagen, in denen es dann darum geht, dass eben einzelne Merkmale unabhängig voneinander vererbt werden, auch wenn es dazu auch Ausnahmen gibt.
Also der Mendel, da fallen mir grüne und gelbe Erbsen ein und da fallen mir rote und weiße und rosa Erbsenblüten ein. Kannst du mir mal ganz grob erzählen, was es war, das Mendel herausgefunden und benannt und klassifiziert hat?
Mendel hat sich 7 verschiedene Merkmale angeschaut und hat dann geguckt, wie die vererbt werden. Und er hat dann eben 3 verschiedene Regeln aufgestellt, und zwar einerseits die Uniformitätsregel, was bedeutet, dass reinerbige Pflanzen dann auch die gleich aussehenden Tochterpflanzen erzeugt haben. Und er hat auch noch die Spaltungsregel begründet, ob ein Merkmal von der mütterlichen und der väterlichen Seite sich durchsetzt gegenüber dem anderen Merkmal.
Dann muss ja Mendel eigentlich schon eine Ahnung von der DNA gehabt haben.
Also er wusste zumindest, dass es Merkmale gibt, die vererbt werden können.
Aber wir wissen heute, dass diese Merkmale irgendwo sitzen und dass die irgendwie vererbt werden. Erklär uns das mal. Die Merkmale sitzen auf der DNA, sitzen auf den Chromosomen. Kannst du uns das mal erläutern? Was ist die DNA? Was sind Chromosomen? Und wo finden sich Merkmale?
Die DNA ist der Träger der genetischen Erbinformation und größere DNA-Abschnitte bilden ein Gen. Und ein Gen kann für bestimmte Merkmale kodieren, heißt es, also eben dafür sorgen, dass diese Merkmale ausgebildet werden. Die höher gepackte Verpackungsform der DNA wäre ein Chromosom, und Chromosomen enthalten die komplette genetische Erbinformation.
Wenn ich nun eine Vererbung habe, vererben sich denn Eigenschaften immer im Paket? Das heißt, ist mein grüner Apfel immer sauer? Gibt es Eigenschaften, die immer gemeinsam an die Tochtergeneration weitergegeben werden?
Das kann auf jeden Fall vorkommen. Das wäre eine Genkopplung. In dem Fall ist es so, dass 2 Gene, die nah beieinander auf dem Chromosom liegen, auch oft zusammen vererbt werden und eben auch nicht mehr getrennt werden können.
Ist es denn nun auch für die Zucht immer angenehm, wenn immer die Eigenschaften im Paket vererbt werden? Das heißt, ich möchte möglicherweise einen größeren Apfel, aber am Ende ist der dann sauer.
Genau, das kann passieren. Es ist natürlich nicht erwünscht, dass ein vorteilhafteres Merkmal und ein nicht so vorteilhaftes Merkmal immer zusammen vererbt werden. Und das ist eben auch ein großes Problem derzeit in der Pflanzenzüchtung, weil diese beiden Gene nicht auf natürliche Weise voneinander getrennt werden können.
Gibt es da eine Lösung?
Also die Lösung wäre eben zum Beispiel gentechnische Verfahren wie auch das CRISPR-Cas-Verfahren.
So, CRISPR-Cas, jetzt haben wir das schon ein paar Mal gehört. Das ist bestimmt eine Abkürzung. Abkürzung wofür?
Die Abkürzung steht für Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats und CRISPR-Associated Protein.
So, und das möchte ich jetzt weder wiederholen noch mehr merken müssen, aber wir haben es schon mal gehört. Wir sagen CRISPR. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Wir bleiben beim CRISPR. CRISPR ist eine Genschere. Erklär mir das mal.
Das CRISPR-Cas-System besteht aus 2 Teilen, und zwar einmal aus einem Protein, aus dem Cas-Protein, und das hat auch so eine Schneidefunktion, kann also DNA durchschneiden.
Protein, das wie eine Schere arbeitet.
Ja.
Und das trennt uns dann praktisch das Chromosom auseinander.
Ja, das trennt die beiden DNA-Doppelstränge durch. Also die DNA besteht ja aus einem Doppelstrang und beide Stränge werden geschnitten. Und der zweite Teil von dem CRISPR-Cas-System besteht dann auch noch aus einer RNA, und die führt dann das Cas-Protein an die Stelle in der DNA, wo geschnitten werden soll.
Gut, jetzt versuchen wir uns das Ganze nochmal vorzustellen. Die DNA sieht ja so ein bisschen aus wie eine Strickleiter, die man in sich gedreht hat. Deshalb nennt man die Doppelhelix. Und jetzt kommst du mit deiner Proteinschere und schneidest uns diese Strickleiter auseinander.
Ja.
Und RNA bedeutet, das ist so eine Transport-DNA.
Das ist eine andere Form von Erbinformation, ja.
Genau. Und die RNA kann mir nun an die eine Hälfte meiner durchgeschnittenen Strickleiter irgendwas dransetzen. dran kleben, verbinden. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also es ist so, dass durch diesen Schnitt die pflanzeneigenen Reparaturmechanismen in Gang kommen und bei der Reparatur kann es aber zu Fehlern kommen. Und so können eben auch Teile der DNA eingebaut werden oder auch gelöscht werden, also deletiert werden oder eben auch eingefügt werden.
Das heißt, du würdest jetzt beschließen, ich möchte, dass mein Apfel süß ist. Und dann könntest du die RNA losschicken und sagen, pflanz mir doch mal dieses Merkmal da ein.
Das ist eine Form der Gentechnik, dass man auch bestimmte Gene einbaut in die DNA. Eine andere Möglichkeit wäre eben, dass man zum Beispiel dieses Merkmal trennt von einem anderen Merkmal, was man nicht in der Pflanze haben will.
Das heißt, was wir soeben schon mal erzählt haben, grüner Apfel gleich sauer, dass man genau diese Merkmale trennt.
Ja, genau.
Ja, Michelle, jetzt hast du uns wunderbar erklärt, wie die Doppelhelix aufgeschnitten wird, der DNA, und wie sich auch CRISPR-Cas dann mit erwünschten Eigenschaften dran setzen kann. Aber erklär uns doch mal, woher weiß denn die Genschere, an welche Stelle genau die Eigenschaft gepflanzt werden soll?
Das CRISPR-Cas-System besteht ja insgesamt aus zwei Teilen, also nicht nur aus der Schere, was diesem Cas-Protein entspricht, sondern auch aus einer sogenannten Guide-RNA. Und diese Guide-RNA enthält ein kurzes Stück Sequenz, das der Zielstelle entspricht, wo dann später geschnitten werden soll. Und so kann dann das Cas-Protein an die richtige Stelle im Genom geführt werden.
Worin unterscheidet sich denn jetzt nun CRISPR-Cas von dieser Genveränderung, die man klassischerweise aus der Landwirtschaft kennt?
Also in der klassischen Pflanzenzüchtung wird oft Mutagenese eingesetzt, das heißt radioaktive Strahlung. Und da ist es so, dass eben ganz, ganz viele Veränderungen in der DNA passieren. Und das kann natürlich auch mal eine gute Eigenschaft hervorrufen. Das können aber eben auch negative Eigenschaften sein, sodass die Pflanzen vielleicht gar nicht wachsen können. Und da ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Pflanze findet, die genau die gewünschte Eigenschaft hat, nicht ganz so hoch. Und im Vergleich dazu ist die CRISPR-Cas-Methode sehr präzise, weil wir hier nur einen einzigen Schnitt setzen und an nur dieser Stelle sollte dann die Veränderung stattfinden. Das heißt, wir haben keine unerwünschten Mutationen.
Werden tatsächlich Pflanzen, die man zur Züchtung benutzt, mit Radioaktivität bestrahlt? Ich stelle mir das unglaublich gruselig vor. Und dann passiert da drin irgendwas, vielleicht was Erwünschtes, aber auch einiges, was ich gar nicht möchte und was ich gar nicht voraussehen kann.
Das ist was, was auch viele gar nicht wissen. Aber ja, die radioaktive Strahlungsmethode, die wird auch bis heute noch eingesetzt und hat ja auch viele bekannte Nutzpflanzen hervorgebracht. Aber eben dieser Selektionsprozess, nur die Pflanzen zu finden, die dann auch die gewünschte Eigenschaft haben, das ist eben ein sehr langwieriger Prozess und kann durchaus mehrere Jahre dauern.
Kannst du mir mal eine Nutzpflanze nennen, an die wir uns gewöhnt haben, die durch solch eine radioaktive Strahlung entstanden ist?
Zum Beispiel die Gerste, also alles, was wir auch zum Bierbrauen zum Beispiel verwenden oder vielleicht für eine Pizza. Das heißt die Kurzhalmigkeit in dem Fall. Das ist nämlich was, was für Bauern sehr vorteilhaft ist, weil die Halme dann nicht so einfach durch einen Windstoß zum Beispiel umgeknickt werden können.
Nun gibt es CRISPR-Cas und ihr sagt, wir möchten ein völlig anderes Verfahren anwenden. Wir arbeiten nicht mit Radioaktivität, sondern wir arbeiten ganz gezielt an Merkmalen. Welche Merkmale sind denn das? Welche Merkmale brauchen Pflanzen, damit sie unserer Weltbevölkerung helfen können?
Gerade angesichts des Klimawandels ist es zum Beispiel wichtig, einerseits, dass Resistenzen verstärkt werden oder neu eingebracht werden. Oder auch, dass die Düngemengen reduziert werden können, indem wir zum Beispiel den Ertrag schon von der DNA ausgehend erhöhen.
Das heißt, CRISPR-Cas kann so ein bisschen die Welt retten?
So würde ich es jetzt nicht sagen, aber CRISPR-Cas kann auf jeden Fall eben einen sehr großen Beitrag dazu leisten, dass wir auch in zukünftigen Jahren noch die Lebensmittelversorgung für eine wachsende Weltbevölkerung sichern können.
Aber durch CRISPR-Cas wird niemals die Monsterpflanze entstehen.
Also wir haben jetzt doch einige Jahre schon Erfahrung mit diesen molekularen Scheren und man kann schon mit sehr großer Sicherheit sagen, dass nur die Veränderungen eingebracht werden, die wir eben vorher definiert haben.
Tragen denn Forscherinnen und Forscher, die sich mit CRISPR-Cas beschäftigen, auch eine große gesellschaftliche Verantwortung?
Also die Wissenschaft hat schon die Verantwortung, die Bevölkerung aufzuklären, sowohl natürlich über die Vorteile der molekularen Scheren, aber natürlich auch über eventuelle Risiken.
Werden wir jemals die perfekte Pflanze bauen können? Die absolute neue perfekte Pflanze? Kann man das mit eurem Verfahren machen?
Also in der Zukunft könnte das schon möglich sein, dass man eben auch Pflanzengenome komplett neu aufbaut, solange eben die genetische essentielle Information erhalten bleibt.
Wie würde die perfekte Pflanze aussehen?
Das kommt natürlich ganz drauf an, was man erreichen will. Also ich denke mal, wenn es um Nutzpflanzen geht, dann sollte die natürlich nur erwünschte Eigenschaften aufweisen. Also eben große Fruchtgröße, Resistenz gegen verschiedene Krankheitserreger zum Beispiel.
Jetzt hast du uns ja noch ein paar Objekte mitgebracht. Vielleicht können wir darüber noch mal sprechen. Das sind Lego-Duplo-Steine. Erklär doch mal ganz kurz, wofür die stehen. Also, die Lego-Steine haben die gleichen Farben, sind aufeinander als Turm gebaut, aber es ist so ein kleiner Stein dazwischen, dass eine Kerbe entsteht, und zwei der Steine haben tatsächlich eine andere Farbe. Blau-blau, grün-rot, und dann geht's mit blau weiter. Was bedeutet denn das?
Das soll jetzt ein Chromosom darstellen, und ein Chromosom besteht eben aus der kompletten genetischen Information, und in der Mitte befindet sich das Zentromer, und das verbindet einmal einen kurzen Chromosomarm und einen langen Chromosomarm. Und die beiden bunten Bausteine sollen jetzt zwei verschiedene Gene darstellen, die nah beieinander auf dem Chromosom liegen und deswegen normalerweise zusammen vererbt werden. Und das könnte jetzt eben zum Beispiel was sein, was man in der Landwirtschaft gerne weitervererben will, zum Beispiel eine große Fruchtgröße. Und das zweite Gen, das könnte verantwortlich sein für was man vielleicht nicht haben will, also ein Bitterstoff. Und dann haben wir hier noch ein zweites Chromosom. Und da ist es dann so, dass da auch wieder zwei Merkmale drauf sein könnten, zum Beispiel wieder ein vorteilhaftes, also vielleicht eine Resistenz gegen einen Krankheitserreger, und dann wieder ein Merkmal, was nicht so erwünscht ist. Und mit der molekularen Schere ist es jetzt möglich, zwei Schnitte gleichzeitig zu setzen auf jeweils einem von den beiden Chromosomen und die beiden Merkmale so voneinander zu trennen und dann neu zu kombinieren, sodass jetzt auf diesem neuen sozusagen Chromosom die beiden guten Eigenschaften miteinander kombiniert sind. Und das andere Chromosom trägt dann die beiden schlechten Merkmale, und das kann dann ausgekreuzt werden im weiteren Verlauf.
Das Schlechte kommt raus, nur noch die guten Eigenschaften überleben. Das ist hervorragend. Wir haben uns darüber unterhalten, welche Gefahren birgt das alles. Was kann CRISPR-Cas? Eine Pflanze hast du uns auch noch mitgebracht. Eine kleine grüne Pflanze, was sehen wir da?
Ja, das ist die Pflanze, mit der wir arbeiten. Das ist der Modellorganismus Arabidopsis thaliana, oder auf Deutsch die Ackerschmalwand.
Wo wächst die denn? Können wir auch Ackerschmalwand uns irgendwo angucken?
Also die wächst hauptsächlich in Nordeuropa. Da gibt es auch ganz verschiedene Sorten davon. Und die sind eben gerade fürs Labor sehr geeignet, weil die eben so klein sind und dann auch gar nicht so viel DNA haben. Also das Genom ist eher klein. Und ein großer Vorteil ist, dass eben die Generationszeit eher kurz ist. Das heißt, dass die innerhalb von 2 Monaten von dem ausgesäten Samen zur Samenreife der nächsten Generation kommt.
Und damit arbeitet ihr dann gerne. Also ich weiß es aus der Biologie, dass man bei den Tieren auch gern mit der Drosophila, mit der Fruchtfliege arbeitet. Und das ist jetzt eben die Drosophila der Botanikerinnen.
Genau.
Die haben wir jetzt mal gesehen. Und dann hast du noch eine Petrischale mitgebracht. Was ist denn darin zu sehen?
Das ist auch die Ackerschmalwand, in dem Fall ungefähr 1,5 Wochen alt. Und das ist, wenn wir in steriler Kultur unsere Pflanzen anziehen. Das andere, das ist ja auf der Erde, die kann man auch im Gewächshaus anziehen, und das wäre jetzt hier für sterile Kultur.
Michelle, du hast uns jetzt die unterschiedlichen Methoden erklärt, wie Gentechnologie angewandt wird. In unseren Köpfen und in den Köpfen der Gesellschaft ist es aber trotzdem alles irgendwie das Gleiche. Es fällt uns schwer zu erkennen, dass es Unterschiede gibt. Es fällt uns schwer zu erkennen, dass auf der einen Seite unkalkulierbare Risiken stehen und auf der anderen Seite aber sehr präzise mit sehr, sehr viel Verantwortung gearbeitet wird. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Öffentlichkeit auch als Wissenschaftler eben aufklären darüber, welche Vorteile auch diese CRISPR-Cas-basierten Methoden bringen können. Und das ist was der Öffentlichkeit bisher auch noch nicht so bewusst ist, dass es Unterschiede gibt zwischen den Gentechnikverfahren. Und bei der klassischen Gentechnik ist es eben so, dass fremde DNA in die Pflanzen eingeführt wird. Das heißt, das sind dann am Ende transgene Organismen. Ein Beispiel wäre der Golden Rice. Und zwar wurden da 3 Gene eingeführt in das Reisgenom. Einmal aus der Osterglocke.
In den Reis, das ist nicht dein Ernst.
Ja, und aus einem Bakterium auch noch.
Nicht ernst.
Dadurch sollte dann eben der Beta-Carotin-Gehalt erhöht werden in diesen Reispflanzen. Und das sollte dann der Erblindung von Kindern in Asien durch Vitaminmangel vorgebeugt werden.
Und gibt's diesen Reis jetzt hier in Europa zu kaufen?
Also in Europa gibt es den nicht zu kaufen, der wurde aber in einigen Ländern inzwischen zugelassen.
Warum ist der in Europa nicht zugelassen? Warum kriege ich diesen Reis? Also ich wollte den gar nicht haben, aber warum ist der nicht zugelassen?
Pflanzen, die Transgene enthalten, also DNA von fremden Organismen, fallen in der EU unter das GVO-Gesetz. Das heißt, diese Pflanzen werden klassifiziert als gentechnisch verändert und sind damit sehr vielen Regulatorien ausgesetzt und können nicht so einfach auf dem Markt zugelassen werden, beziehungsweise müssen gekennzeichnet werden als gentechnisch verändert.
Fallen darunter auch CRISPR-Cas veränderte Pflanzen?
Die CRISPR-Cas veränderten Pflanzen, diese Mutationen, die da eingeführt werden, können nicht von natürlicher Weise entstandene Mutationen unterschieden werden. Trotzdem ist derzeit unter der EU-Regulierung diese Pflanze als gentechnisch verändert klassifiziert.
Wie geht's dir denn als junge Forscherin? Du arbeitest mit Leidenschaft an einem Thema, du findest es fantastisch, du weißt ganz genau, das ist wichtig, das ist gut, was wir hier tun, und du darfst es hier eigentlich nicht.
Ja, das ist sehr schade. Also im Moment ist es eben nur möglich, innerhalb von Forschungsinstituten mit CRISPR-Cas in Pflanzen zu arbeiten. Das heißt, dass sich eben der ganze Markt verlagert in Länder, in denen diese Methode eben nicht als gentechnisch verändert klassifiziert ist. Und dadurch ist natürlich Europa sehr hinterher, was die Zulassung von verbesserten Nutzpflanzen angeht.
Gibt es da eine Diskussion? Wird sich was bewegen?
Also im Moment gibt es wieder eine Diskussion, dass das Gesetz nochmal überarbeitet wird. Und die Hoffnung ist natürlich, dass CRISPR-Cas dann nicht mehr unter diese Regulierung fällt.
Aber wir können euch Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft vertrauen. CRISPR-Cas ist nicht gefährlich.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit diesen Proteinen, die DNA schneiden können, können wir schon sehr genau bestimmen, wo diese Mutationen entstehen. Und normalerweise sollte eben nur diese präzise Mutation eingefügt werden, die wir auch vorher definiert haben.
Was wäre dein ganz großer Wunsch, Michelle?
Dass jetzt mit dem überarbeiteten Gesetzesentwurf die CRISPR-Cas veränderten Pflanzen nicht mehr unter diese GVO-Verordnung fallen.
Wenn das nicht passieren würde, hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, auch die EU zu verlassen?
Also Forschung ist ja weiterhin zwar möglich, aber eben die kommerzielle Anwendung von CRISPR-Cas in der Pflanzenzüchtung ist eben nur im Ausland möglich. Und weil man ja doch als Forscher mal ein bisschen die Welt verbessern will, wäre es mir natürlich schon sehr wichtig, dass die verbesserten Nutzpflanzen auch in Europa angebaut werden können.
Michelle, die engagierte junge Forscherin, die uns heute erzählt hat, wofür sie brennt in ihrem Thema, die den Wunsch hat, die Welt ein kleines bisschen zu verändern, die ganz viele Hoffnungen und Ideen hat für die Zukunft und auch für die Zukunft der Gesellschaft. Michelle, wir wünschen dir alles, alles Gute. Wir haben unglaublich viel gelernt heute. Ich denke, auch euch hat es viel Spaß gemacht, uns zuzuhören. Alle weiteren Infos und Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Danke, bis zum nächsten Mal.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.